Bauen Up to Date, der Podcast von Solid, dem Magazin für Wirtschaft und Technik am Bau und www.solidbau.at. Präsentiert von Chefredakteur Thomas Pöll.
Ja, ich begrüße heute bei uns im Studio Andreas Kreuzer, Kopf von Branchenradar.com, Marktforschung, Markterfassung von Baustoffen und anderen Dingen in Österreich und auch in Deutschland. Auch Kopf von Kreuzer, Fischer und Partner Beratungsnetzwerk, dementsprechend in allen Baudingern sehr versiert und jetzt doch für mich ein bisschen überraschend. Aha, kam eines Tages ein WhatsApp von Ihnen. Ich habe ein Buch geschrieben, Das Ende der Maurerkelle, 30 Jahre Wohnbau in Österreich 1990 bis 2020. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie ist dieses Buch entstanden?
Naja, wir sind ja seit 30 Jahren im Bereich Bau tätig, natürlich primär in der Marktforschung zum Thema Baustoffe. Aber wenn man sich mit den Baumaterialien beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch natürlich auch mit dem Bau und dann natürlich insbesondere mit dem Wohnbau, der ja eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Und ich hatte schon vor längerer Zeit die Idee, jetzt einmal ein Buch darüber zu schreiben, weil Wohnbau ja so ganz unterschiedlich interpretiert wird, analysiert wird, bewertet wird. Und wir haben vor einigen Jahren schon in einer Studie festgestellt, dass 21% des Bruttoinlandsproduktes aus der Wertschöpfungskette Wohnen kommen. Das ist mit Abstand die wichtigste Stütze der österreichischen Volkswirtschaft. Fast 780.000 Erwerbstätige sind da beschäftigt, wenn man von der Baulandmobilisierung bis hinten zur Haushaltsversicherung das Ding durchdenkt. Und da ist noch nichts zum Thema Wohnbau in dieser Sache gab. Es gibt unzählige Bücher zum Thema Wohnbauarchitektur und so weiter, aber nichts Grundlegendes zum Thema, wie wir wohnen wollen, wer die Stakeholder dort sind, wie das ganze Ding funktioniert, wo es ein bisschen blockiert, wo was weitergeht. Da haben wir gedacht, machst du das mal und habe jetzt dann in den letzten halben Jahr dieses Buch geschrieben, ja.
Waren Sie selber überrascht von den Dingen, die Sie da erfahren haben? Also ich habe es jetzt gelesen auf zweimal relativ durch. Es ist so zwischen Rundumschau und dann wird es manchmal auch ein bisschen ein Rundumschlag, was da eigentlich für Unsinnigkeiten geschehen, was auch im Detail, ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie Sie geschrieben haben, die ganzen Versiegelungsstatistiken, das stimmt ja überhaupt nicht.
Naja, manches haben wir geahnt, manches wissen andere oder erahnen andere auch, aber im Detail war das dann recht spannend. Also zum Beispiel war mir nicht wirklich bewusst, dass von den geförderten Wohnungen, die in den letzten 30 Jahren gebaut worden sind, 104.000, also mit Wohnbauförderung errichteten Wohnungen in den letzten 30 Jahren, 104.000 davon derzeit nicht als Hauptwohnsitz genutzt werden, sondern als Nebenwohnsitz oder überhaupt leer stehen. Dass es sowas gibt im Freifinanzierten, ja, geschenkt. Aber bei gefördertem Wohnbau ist das doch interessant, weil wir reden hier ja von 4,6 Milliarden Wohnbauförderungen, die am eigentlichen Zweck vorbei verbaut wurden und das sind letztendlich Steuergelder. Ne? Also das war zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich mir eigentlich nicht gedacht hätte, dass sich das in diesem Umfang bewegt. Ne?
Gibt es so etwas wie eine Lösung für das Wohnbauproblem, um einmal eine kleine Frage zu stellen?
Ich glaube, es hakt an mehreren Ecken und Enden und man müsste an mehreren Ecken und Enden ansetzen.
Ja. Aber die können wir ja ein bisschen durchdeklinieren.
Die können wir durchgehen. Wenn man sich einmal das Wohnen an und für sich anschaut, und da ist ja das Thema Mietpreisauftrieb in den letzten Jahren ein hohes gewesen. Wir werden es auch heuer wieder spüren, weil die Inflation ja so stark steigt. Da komme ich gerade zu dem ganz entscheidenden Thema, was die Mieten betrifft. Die Mieten steigen ja in Österreich vor allem auch deswegen, weil die meisten Mieten indexiert sind. Das heißt, der Mietzins wird an die Inflation angepasst. Das ist selbst bei den MRG-Mieten ja in einer gewissen Weise so und bei den Kategoriemieten und das ist der wahre Treiber. Dabei ist die Indexierung von Mieten eine völlige grobe Fehlkonstruktion, weil durch den Index wird ja nur der Mietzinswert gesichert, aber nicht die Qualität der Wohnung. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, wenn ich 10 Jahre in einer Wohnung gelebt habe, habe ich nach 10 Jahren 30% mehr Mietzins bezahlt, habe aber eine 10 Jahre abgewohnte Wohnung dafür bekommen. Und das ist für mich weder fair noch irgendwie logisch nachvollziehbar. Ich bin deswegen der Meinung, es gäbe zum Beispiel ein sehr einfaches Mittel, um den Mietpreisaufzins oder den Mietzinsauftrieb zu bremsen. Braucht keinen Mietpreisdeckel. Ich müsste nur die Indexierungen verbieten und eine Anpassung des Mietzinses an die Inflationsrate erst dann erlauben, wenn die Wohnung wieder auf den Zustand zum Bezugszeitpunkt gebracht wird. dann macht es wieder Sinn. Ansonsten müsste, und das wäre ein ganz ein einfaches Gesetz im Wohnrecht, dass ich sage, Indexierungen sind verboten. Und zwar nicht nur für Befristete, sondern auch für die Unbefristeten. Das Zweite ist, wir haben im MRG zum Beispiel diese Abschläge, also Zuschläge für gute Lage und so weiter. Wir haben dort aber keine Abschläge. Wir reden so viel über Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung im Bestand. Was spricht dagegen, dass wir jetzt Abschläge einführen, wenn der Heizwärmebedarf nicht dem entspricht, wie wir heute Häuser bauen, nämlich Niedrigenergiestandard? Also mit diesen zwei Maßnahmen hätte ich einen den Mietzinsauftrieb und die steigenden Mieten, aber von heute auf morgen ganz einfach abgeflacht, beziehungsweise wahrscheinlich wird man dann sogar rückläufige Mieten. Und dass die Vermieter sich das leisten können, weil ich höre ja jetzt schon, wenn man sowas sagt, mein Geld kann ich nicht leisten, das glaube ich schon, weil wir brauchen uns ja nur mal anschauen, wie die Ertragslage bei den Vermietern ist. Oder sagen wir mal so, im Grundstücks- und Wohnungswesen. Das ist eine Kategorie, die wir in der Statistik verwenden. In den letzten 20 Jahren hat ein Unternehmen in Österreich einen Nettogewinn, also EEG, EGD, von ca. 6% vom Umsatz gehabt, im Durchschnitt. Bei den im Grundstücks- und Wohnungswesen waren es 21,4%. Es gibt in Österreich keinen Wirtschaftsbereich, der so profitabel ist wie das Grundstücks- und Wohnungswesen. Und die Energieversorger hatten in den letzten 20 Jahren vor unserer Energiekrise ein EGD von 8%. Jetzt sind die Margen gestiegen. Und was machen wir? Wir diskutieren eine Übergewinnsteuer. Und jetzt sage ich schon ein bisschen salopp, angelehnt an diese Diskussion hätten wir so eine Übergewinnsteuer bei Unternehmen des Grundstücks- und Wohnungswesens schon vor langer Zeit einführen können und damit sozusagen den Mietzinsauftrieb abzufedern oder aber den Zustand, den energetischen Zustand der Gebäude zu verbessern. Ja, also ich denke, dass im Großen und Ganzen sich das Grundstücks- und Wohnungswesen diese Sanierungen leisten kann, aber auch leisten kann, auf eine Indexierung der Mieten zu verzichten.
Das Grundstückswesen ist ja sowieso eines der Lieblingsthemen auch in der ganzen Baubranche und Immobilienentwicklungsbranche. Und wenn Sie mit einem Immobilienentwickler, auch einem Gemeinnützigen sprechen, sagt er, ich habe mir vor 3 Jahren Grundstück angeschaut, habe gesagt, das ist viel zu teuer, heuer habe ich es gekauft und das kostet das Doppelte, weil ich meine Mittel irgendwie in Bewegung halten musste. Und auf der anderen Seite kommt die Schere der Normen, Vorschriften, die das Ganze sehr, sehr eng machen.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber die Grundstücke sind ja nicht nur gestiegen, also weil sie gestiegen sind und weil die Nachfrage so groß war, sondern im Wesentlichen dadurch, dass wir in den letzten 10 Jahren viel, viel weniger Grundstücke umgewidmet haben als die Jahre davor. Der wahre Preistreiber war, die Kommunen haben nicht mehr ausreichend gewidmet. Und dadurch war vor allem in den Lagen, die begehrt waren, waren praktisch keine Grundstücke mehr da. Wir haben eine absolute Verknappung gemacht. Und warum nichts gewidmet worden ist, hat mit dieser unsäglichen Versiegelungsdiskussion zu tun, die meines Erachtens noch völlig unseriös geführt wird. Weil zum einen wird Flächeninanspruchnahme, und das ist jene Zahl, die vom Bundesamt für Eich- und Vermessungstechnik einmal veröffentlicht wird. Wie viel Bauland wurde in einem Jahr in Anspruch genommen? So. Und das wird gleichgesetzt mit Versiegelung, was ein völliger Quatsch ist, denn versiegelt sind im Durchschnitt 40% dieser Fläche. Der Rest ist logischerweise Garten, Wiesen, was auch immer, weil ein Grundstück bei einem Einfamilienhaus zum Beispiel darf wahrscheinlich nur zu 30-40%, vielleicht sagen wir mal 50% verbaut werden, der Grundstücksfläche. Also wir haben im Durchschnitt einen Versiegelungsgrad von 40%. Und darüber hinaus ist diese Panikmache, die wir da bei der Versiegelung haben, völlig unangebracht. Denn wir haben derzeit in Österreich 330 Quadratkilometer als Bauland genutzt. Und es entspricht 11% des Dauersiedlungsraums. Der Dauersiedlungsraum ist jener Teil der Landesfläche, der zivilisatorisch genutzt wird. Und knapp 4% der Landfläche. Gut, jetzt haben wir für Alpen, also bleiben wir beim Dauersiedlungsraum. Es sind 11%. Und selbst in den alpinen Regionen, wo der Dauersiedlungsraum eher eng ist, ja, sind es 15%. Und in Wien die Hälfte. Für eine Metropole, für eine Großstadt ist es ein verdammt grüner Wert. Ja, und es wurde eben in den letzten 10 Jahren, hat sich die Bodeninanspruchnahme halbiert von 2010 bis 2020. Es wurde weniger gewidmet, deswegen sind auch dann die Preise, die Baulandpreise gestiegen. Und wenn man jetzt sich das eben versiegelt anschaut, dann haben wir derzeit 8% des Dauersiedlungsraums versiegelt und 3% der Staatsfläche. Und beim besten Willen, ich kann bei 8% Versiegelung des Dauersiedlungsraums kein Versiegelungsproblem erkennen. Ich wohne 8%, der Rest ist im Grunde genommen versickert alles im Boden. Ja, und ist weder betoniert, noch asphaltiert, noch zugebaut, sonst irgendetwas. Wir müssen schon aufpassen und vor allem die Medien müssen meines Erachtens aufpassen, dass man nicht den medialen Druck von einigen Gruppen auf den Leim geht, die da mit Säulen hinausgehen, jedes Jahr irgendwelche Fußballfelder zitieren, die da dazu versiegelt werden. Dabei stimmt das ja nicht, das ist ja höchstens Bauland. Ja? Und man das nicht abschätzen kann, wie das in Relation zur Gesamtfläche ganz einfach ist. Ne? Und meines Erachtens nach ist das mit der Versiegelung Blödsinn. Und warum die Gemeinden auch nicht gewidmet haben, hatte auch einen zweiten Grund. Viele Kommunen wollten keinen Zuzug mehr. Ja? Weil wenn neue Menschen zuziehen, ja, dann kriegen sie zwar aus dem nächsten Finanzausgleich ein bisschen mehr Ertragswerte, also Ertragsbeiträge. Aber sie müssen vielleicht einen neuen Kindergarten bauen, sie brauchen eine Schule bauen, sie brauchen eine Infrastruktur und. Und das wollten die Gemeinden nicht. Und dann haben sie gesagt, dann bleiben wir halt lieber klein. Also die, wo der Grund so teuer war. Dann bleiben wir halt so, ne? Dann steigen auch unsere Grundstückspreise. Das freut meine Einwohner, die ihre Einfamilienhäuseln da haben, weil die immer teurer und teurer werden. Und dann gibt es ja nach wie vor Gegenden in Österreich, wo der Quadratmeter 15 Euro, 8 Euro kostet. Also in Göpfritz an der Wild, im Waldviertel, verkauft die Gemeinde 8 Euro den Quadratmeter. Ja. In anderen Gegenden sind es 15 Euro, sind es 20 Euro. Im Mittel- und im Südburgenland ja, können es 130 Quadratmeter Einfamilienhäuser aus den 70er Jahren um 80.000 Euro kaufen. Ja. Also das ist ja nicht so, sondern es sind ja gewisse Ballungsräume, wo die Preise sehr, sehr stark gestiegen ist, überall dort, wo die Nachfrage eben deutlich größer war als das Angebot.
Das heißt, es geht um mehr Ehrlichkeit?
Ja.
In dieser ganzen Branche. Und ein zweites Thema, das wir da auch haben, ist das Sanierungsthema, wo wir ja einen ähnlichen Mythos haben, der vielleicht nicht ganz so brutal ist, aber es wird immer weniger saniert, es wird viel zu wenig saniert. Sie schreiben, das stimmt eigentlich nicht, es wird genau gleich viel saniert, aber es wird halt um so viel mehr neu gebaut. Aber die Frage ist tatsächlich auch, wie kommen wir mit der Sanierung weiter? Weil, wenn alles so passiert, wie sich die Europäische Kommission vorstellt, wenn man diese Papiere liest, kommt ja dann raus, je nachdem, 10% noch Neubau, wenn überhaupt. Es muss Richtung Sanierung gehen.
Ja, ja.
Wie kann sich das ausgehen?
Naja, also zum einen finde ich es ja recht interessant. Es gibt zwar von der EU-Kommission dieses Sanierungsziel von 3% im Bestand. Kein Mensch weiß übrigens mehr. Wir haben da lange recherchiert, wie die 3% zustande gekommen sind. 3% klingt nicht viel. Es bedeutet aber, dass man jedes Haus alle 33 Jahre komplett durchsaniert. Also wenn ich jetzt einen Anbieter vom Baustoffanbieter wäre, ja, und über Qualität meine Dinge verkauft, dann hätte ich das schon in Frage stellen, weil wenn wir davon ausgehen, dass ein Fenster nur mal 33 Jahre hält, ne, also ich glaube so. Aber wie dem auch immer sei, also die 3% kann keiner wirklich nachvollziehen. In Österreich haben wir übrigens bei manchen Bauteilen 3%, bei Fenstern liegen wir konstant bei etwa 3% oder drüber. Die letzten 30 Jahre.
Funktioniert das Marketing auch?
Ja, die Fensterbranche gibt im Jahr mehr als 12 Millionen Euro nur für Mediawerbung aus. Das macht sonst überhaupt keiner. Ja, da gibt es wirklich starke Marken und die tun mit ihrer Werbung was für den Sanierungsmarkt. Für Neubau brauche ich eh nichts tun, weil ein Haus hat Fenster. Ja, also dort, sondern ich muss für den Sanierungsmarkt was tun. Das machen die Dämmstoffhersteller bei Weitem nicht in diesem Ausmaß. Die rufen sehr viel nach Förderungen immer. Und bei den Dachherstellern, die liegen so dazwischen, da gibt es zwei Marken, vielleicht drei Marken, die ab und an ein bisschen Werbung machen. Aber wir haben bei der Fassade eine Sanierungsquote von wahrscheinlich ca. 1,5% und beim Dach von ca. 1%. Also Dächer werden eigentlich alle 100 Jahre saniert, jetzt in den letzten zwei Jahren mehr, weil wir so viel Hagelunwetter gehabt haben. Und es gibt Dachmaterialien, wenn es da stark hagelt, dann müssen die getauscht werden. Also so viel zur Sanierungsrate. Es ist richtig, die Sanierung ist mehr oder weniger, die ist nicht wirklich stark rückläufig gewesen. Es ist mehr oder weniger gleich. Einmal geht's rauf, einmal geht's runter. Wenn wir wollen, dass wir deutlich mehr sanieren, dann müssen wir den Hebel vor allem dort ansetzen, bei Haushalten, die sich eine Sanierung nicht leisten können. Wir reden ja hier vor allem von Einfamilienhäusern. Im mehrgeschossigen Wohnbau gibt es ein anderes Problem. Da ist eher sozusagen der Entscheidungsprozess dafür, der sehr kompliziert ist und den man vereinfachen sollte. Aber im Einfamilienhaus haben wir, und das sind Zahlen von der Österreichischen Nationalbank, zwar schon vor ein paar Jahren, aber so falsch werden die nicht sein. Und da kommen wir auf ca. 440.000 Einfamilienhäusern, in denen Menschen leben mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 1.500 Euro. So, man kann davon ausgehen, die können sich ihr Häusl nicht sanieren lassen. Und deswegen denken wir, dass man einen Hebel benötigt, der angelehnt ist durchaus an die sehr, sehr spannende Ölkessel Cross-Kampagnenförderung, sage ich mal. Dort wird ja bis zu 50% der Investition gefördert und es gibt auch Teilbereiche, wo mehr oder weniger die komplette Investition gefördert wird. Und sowas brauchen wir im thermischen Bereich auch. Wir müssen vor allem die Förderung auf jene Haushalte ausrichten, die sich das nicht leisten können und die auch nicht einmal mehr eine Fremdfinanzierung kriegen, wenngleich Sanierungen sehr, sehr selten fremdfinanziert werden, grundsätzlich, ja. Deswegen funktioniert der Sanierungscheck gar nicht.
Mach ich nichts, was im Grund
steht. Wenn ich 5.000 Euro gerade dazu kriege für eine Fassade, die Fassade kostet aber 40 und 35 muss ich erst recht finanzieren, helfen mir die 5.000 Euro gar nichts, ja, wenn ich die 35 nicht auf der Kante habe. Das heißt, wir müssen das ganze Förderpaket dahin ausrichten, dass wir sagen, okay, wir finanzieren eine gewisse Anzahl von, da kann man dann durchaus von so Komplettförderungen, also Komplettsanierungen sprechen, von Einfamilienhäusern. Dafür gehen wir mit dem Investitionsbetrag, mit dieser Investition ins Grundbuch hinein. Und wenn das Haus verkauft wird, vererbt wird oder wie auch immer, muss der Erbe oder der Käufer sozusagen diese Bürgschaft, also diese Finanzierung wieder abgelten. Ja, das ist ja wie ein Darlehen. Oder er zahlt es weiter oder wie immer. Da gibt es Juristen und Finanzexperten, die das sicher genauer wissen. Aber was ich meine ist, er müsste da hinein. Und wenn wir das machen würden, könnten wir jedes Jahr 20.000 bis 30.000 Einfamilienhäuser, die so nie saniert werden, in keinem Fall, ja, die kommen nicht auf den Markt, zusätzlich in den Markt bringen. Das wäre ein Hebel, der mir gefallen würde, das wäre ein Hebel, der funktionieren würde, weil ich brauche nicht sozusagen eine Gießkannenförderung bei jemandem, der eh nur Geld hat und der die 5.000 Euro Förderung dann nimmt, ja, um sich die Ledersitze in seinen neuen BMW zu finanzieren zu können. Ja. Also dafür brauchen wir es wirklich nicht.
Nachdem wir hier ein Bauwirtschaftsmedium sind, was heißt das Ganze für die Bauwirtschaft? Weil die Bauwirtschaft hat den Ruf nicht ganz zu Unrecht, fast so wie die Elektriker. Wollen Sie das wirklich nur reparieren oder schauen Sie, ob da was Neues? Also sehr auf Neubau zu dringen und sehr auf grüne Wiesen, wo man seine Maschinen hinstellen kann, wo man Platz hat ohne Ende, wo die Zufahrt gesichert ist, Sie kennen das alles.
Ja, also wir werden sicher, so wichtig die Förder- oder die Sanierung, die Dekarbonisierung der Gebäude ist und das Herrichten der Gebäude ist, gerade in Österreich, wir lieben heute unsere alten Gebäude natürlich sehr, wird man vielleicht auch einen genaueren Blick darauf werfen müssen, wo macht Sanierung noch Sinn und wo macht Sanierung keinen Sinn. Und wo baue ich ganz einfach wieder neu? Weil eines ist auch klar und das ist schon mit auch ein Grund, warum Renovierungen eigentlich unattraktiv sind. Die Wertschöpfung pro Arbeitnehmer ist bei einer Sanierung deutlich geringer als im Neubau. Ich brauche wesentlich mehr Manpower, ich brauche auch bessere Facharbeiter, logischerweise. Im Bestand bauen ist immer schwieriger, als ein neues Gebäude hochzuziehen, wo ich, selbst wenn es jetzt im Maßarbeit errichtet wird, so wie in Österreich die allermeisten Häuser, ich doch eine gewisse Skalierung vielleicht drinnen habe und eine Lernkurve. Ja? Also wenn ich 200 Wohnungen baue und davon gibt es in drei Varianten, dann habe ich irgendwann einmal eine Lernkurve dort, auch beim Elektriker und beim Installateur und so weiter. Das habe ich im Bestand nicht. Das heißt, das wird man sich sicher künftig vielleicht noch etwas genauer anschauen. Aber gerade für die kleine und mittelständische Bauwirtschaft, und zwar Bauhaupt- und Baunebengewerbe, ist natürlich die Sanierung, die Renovierung von Einfamilienhäusern das eigentliche Betätigungsfeld. Ja. Die großen Baukonzerne machen das eh nicht. Die haben auch Sanierungen, aber auch wieder im großvolumigen Wohnbau. Aber ansonsten sind die auf Neubau ausgerichtet. Deswegen ist dort die Produktivität da wesentlich höher, wenn man sich das anschaut, als bei den kleinen Unternehmen. Aber wenn ich das Handwerk, ja, und ich werde es auch auf lange Zeit brauchen, weil wir halt Bestand haben, retten möchte, dann werde ich da halt auch in der Sanierung dort ein Betätigungsfeld für dich schaffen können. Ja.
Andreas Kreuzer, vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Für die Denkanstöße, die unsere Branche auch dazu bekommt und bin schon gespannt auf Ihr nächstes Buch. Sie haben gesagt, Sie haben vielleicht vor, was zu einem weiteren Hausthema von Solid zum Thema BIM und Digitalisierung zu schreiben.
Schauen wir mal, ja. Genau. Gerne. Danke.
Das war der Podcast von Solid, Wirtschaft und Technik am Bau. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und konstruktives Feedback. Alle Infos finden Sie auf www.solidbau.at.